Okay, verehrte Anwesende, verehrte Damen und Herren, willkommen zu unserer nächsten oder neuesten Ausgabe des Netzpolitischen Abend. Für die, die es noch nicht wissen, die digitale Gesellschaft hat zwei Formate ein bisschen zusammengefasst, der Karl Digital, hier im Karl den Großen, und den Stammtisch eben zu diesem Netzpolitischen Abend. Wir versuchen natürlich das Beste aus beiden Welten zusammenzufassen. Der Ablauf, wir haben eine Präsentation, Einführung mit Präsentation. Wir haben eine moderierte Diskussion anschließend. Also ihr seid absolut eingeladen, euch zu beteiligen mit spannenden Fragen oder Bemerkungen. Und auch noch eine offene Diskussion mit Barbetrieb. Und ganz wichtig ist, die ersten beiden Teile, die werden gestreamt. Einer der Gründe, warum ich jetzt auch hier Hochdeutsch rede etc. Aber einfach beachtet, dass der seine Stimme nicht im Stream haben will, der soll doch bitte seine Frage auf die offene Diskussion am Schluss verschieben. Aber ich glaube, das habt ihr bestens im Griff. Unser Dank, dass wir das hier überhaupt veranstalten können, gehört zum einen Karl dem Großen, das Debattierhaus. Die digitale Gesellschaft ist nachher schon mit anderen Events hier gewesen. Das ist wirklich ein wunderbarer Ort, um solche Sachen zu debattieren, die jetzt nicht unbedingt gerade eine kommerzielle Bühne füllen können etc. Das ist wirklich ein genialer Ort für verschiedenste Veranstaltungen, nicht nur digitale. Auch dem C3WOC möchten wir herzlich danken. Wir möchten unserem Medienpartner der WOTS danken und natürlich auch unserer Crew in der Organisation etc. von der digitalen Gesellschaft selber. Zum heutigen Gast. Ihr habt den Titel gesehen. Es ist ein Thema, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, dass wir die korrekten Worte gebrauchen, aber das wird unser Gast noch sehr genau erklären, weil so in der saloppen Alltagssprache vermischelt man die ziemlich schnell und plötzlich denkt man, ist das jetzt eine Währung oder eben nicht, ist es anonym, digital oder geht das überhaupt? Und genau diese Fragen geht es auch. Und wir haben als Gast Christian Grothoff, einen ersten Applaus bitte. Und er ist wahrlich ein Kenner dieser Szene und er hat wirklich drei Perspektiven auf diese eine Fragestellung. Er ist Professor an der Berner Fachhochschule für Computernetzwerksicherheit, also er versteht den technologischen Hintergrund. Er ist Mitgründer des GNU-Talers, also des Objekts, über das wir heute sprechen. Also er ist ein Verfechter von Open-Software, Open-Source etc., von einer Informatik, die zugänglich ist für alle und nicht kommerzialisiert ist. Aber er ist gleichzeitig CEO von Thales Systems SA, also von einer Firma, weil wir müssen ganz ehrlich sagen, wenn wir das Geldsystem revolutionieren wollen, dann müssen wir auch den Blick aus Sicht von Unternehmen und Wirtschaft auch haben, sonst wird das Ganze nicht ankommen und nicht funktionieren. Und wirklich, er hat alle drei Perspektiven, die es braucht. Und das ist nicht leer, sondern jetzt wechseln wir die Präsentation. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit Christian Grothoff.
Ja, danke für die liebe Einführung. Ja, fangen wir mal direkt an mit den Fragen. Es gab da eine Herausforderung, die RAND, das ist ein amerikanischer Think Tank, 1971 gestellt wurde. Im Wesentlichen wurden sie gefragt, angenommen, sie sind der Berater für den KGB und sie wollen der Sowjetunion die Totalüberwachung einführen, aber sie soll nicht zu offensichtlich sein, nicht zu teuer sein. Wie würden sie das machen? Und was hat der amerikanische Think Tank damals im Wesentlichen als Design vorgeschlagen? Ja, Sie kennen das alle, heutzutage nennt sich Kreditkarten. Und das führt dann ziemlich direkt zu der Aussage von Edward Snowden, der im Wesentlichen gesagt hat, dass wir das Bezahlen an unseren realen Namen knüpfen im Internet, ist eins der schlimmsten Sachen, die dem Benutzer passiert sind im Internet. Und wenn Snowden sagt, das ist eine der schlimmsten Sachen, die uns passiert sind, dann sollten wir uns da vielleicht ein bisschen Gedanken drüber machen. Ne? Ja, wie gesagt, im Internet Überwachung, ne? IP-Pakete, haben nicht unseren Namen, es ist nur eine IP-Adresse. Wir können im Internet anonym surfen, ja, sei es über einen freien Zugang, wo wir ein offenes WLAN finden, oder über Tor. Und die Daten werden nur für ein paar Tage oder Monate gespeichert. Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit Kreditkarten, ja, der Name ist dabei, wird direkt Freihaus mitgeliefert. Ja, anonym bezahlen oder mit jemand anders Kreditkarte bezahlen, würde ich auch ab und zu ganz gerne, aber das ist nicht so häufig möglich, möchten die Leute nicht. Ja, und die Informationen werden in der Regel für 6 Jahre gespeichert, je nach Jurisdiktion manchmal auch länger. Ja, also das ist wirklich auch als Überwachungsperspektive schon mal ganz viel krasser, ne? Ja, natürlich haben die Banken auch ihre Probleme mit Kreditkarten. Wenn wir uns den Prozess angucken, das offizielle Diagramm, versuchen Sie es nicht zu lesen, was die Web3-Leute mal gebastelt haben für diesen 3D-Secure-Prozess. Das ist ein sehr komplizierter Prozess mit vielen intermediären Schritten. Und am Ende zielt er eigentlich darauf ab, die Verantwortung abzuschieben von der Bank auf den Kunden. Wenn Sie sich mit 3D-Secure legitimiert haben, haftet jetzt nicht mehr die Bank, sondern Sie direkt. Deswegen hat man das eingeführt. Dauert eine ganze Weile, legitime Anfragen können abgelehnt werden, bestimmte Händler, die die Banken nicht mögen, können auch einfach zensiert werden natürlich und natürlich haben wir keinen Datenschutz. Kreditkarten sind insofern eigentlich schon wieder die alte Technik, das wird ja heutzutage ersetzt. Ja, was wir jetzt hier machen, ist Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Alipay und so weiter. Das heißt, jetzt kommen die Tech-Monopole, die können das besser mit der Usability. Ja, und dann ist das mit unserem föderalen Finanzsystem dann bye-bye. Ja, wenn man kommerzielle Banken fragt, angenommen, ihr habt keine Transaktionsgebühren mehr, wie sieht es mit eurem Geschäftsmodell aus? Dann ist normalerweise die Antwort, ja, wir wechseln von schwarz auf rot. Ja, im Sinne von, wir sind nicht mehr profitabel, ja, weil die Transaktionsgebühren für die Banken durchaus mit zentral sind. Und ja, dann hängen wir natürlich eben von diesen in der Regel ausländischen Firmen ab, was gewisse Probleme bereitet. Wie sieht die Zukunft dann aus? Ja, Google und Apple sind ihre Bank und ihr Bezahlsystem. Apple hat inzwischen eine Bankenlizenz, Google kommt noch. Die können dann auch sehr gut ihre Geschäftsmodelle machen. Also Google kann dann sagen, ha, Sie können bezahlen. Ja, ich weiß, Sie haben die Produkte gekauft, auf Ihrem Bankkonto ist auch genügend drauf, Sie kriegen die Werbung. Ja, und naja, bei ihm wissen wir, der kann nicht bezahlen, hat nicht genügend Geld. Ja, dann schalten wir vielleicht andere Werbung oder er kriegt dann gar keinen Dienst mehr vielleicht. Natürlich sind die dann mehr benutzbar. Die können das integrieren mit den Betriebssystemen, den Plattformen, die sie kontrollieren. Und wer braucht dann noch ein Bankkonto, wenn ich mein Gmail-Konto habe? Das ist billiger als ein Bankkonto. Ja, und wenn man natürlich dann erstmal den Bezahlsektor dominiert, ja, dann kann man auch entsprechende Gebühren wieder einführen, ne? Wie wir wissen, Apple Store, 30% Gebühren gehen erstmal an Apple. Das ist dann die Apple-Mehrwertsteuer. Ne? Wenn wir jetzt also Apple Pay erstmal überall dominierend eingeführt haben, kommt das auch, man muss ja schließlich Shareholder Value machen. Ja, und natürlich, die andere Sache ist, wir haben ja heutzutage wertebasierte Kooperationen. Das heißt, wenn irgend so eine Megacorp dann eben sagt, ja, aber diese Art von Unternehmen, das finden wir jetzt nicht gut, dann können die eben auch keine Bezahlung mehr annehmen. Kann man die Konkurrenz gut mit ausschalten oder auch direkt Financial Warfare, wie das die Amerikaner nennen, gut mit betreiben. Und das muss nicht immer nur die Russen treffen. Ja, gut, Plan B natürlich ist, wir zahlen einfach mit Cash, ne? Ja, Cash lieben hier hoffentlich alle, ja, es ist datenschutzfreundlich, ich kann es offline nutzen, es ist billig, es ist universell verfügbar und es ist eine Liability der Zentralbank. Das heißt, ich habe auch kein Risiko, dass wenn meine kommerzielle Bank pleite geht, mein Geld gleich weg ist. Ne? Wunderbar. Ja, was machen jetzt die Zentralbanken? Die sagen, okay, wir bauen jetzt digitales Bezahlen. Es gibt also inzwischen 80 Zentralbanken in der Welt, mindestens, die Initiativen gemacht haben, um eine digitale Möglichkeit zum Bezahlen zu schaffen. Das nennt sich Central Bank Digital Currency. Ja, zum Beispiel gibt es von der EZB einen Report zum digitalen Euro. Ja, die Bank of England hat eine Taskforce. Und die Chinesen haben sogar schon angefangen, es zu deployen. Ja. So, was sind da die Pläne? Was wollen die? Und ich möchte, dass ihr es direkt hört von den Leuten, die das Ganze dafür verantwortlich sind. Und die sitzen verblüffenderweise in Basel. So eine kleine Institution in Basel, ist die Bank of International Settlement. Wer davon noch nicht gehört hat, das ist der Zusammenschluss von irgendwie 95% der Zentralbanken der Welt. Das ist wie die UNO nur für Zentralbanken. Das ist, glaube ich, eine faire Charakterisierung. Und wir hören uns jetzt mal den Chef von der Zentralbanken an.
All our analysis on CBDC, in particular for the use of general, to the general use, we tend to establish the equivalence with cash. And there is a huge difference there. For example, in cash, we don't know, for example, who's using a $100 bill today. We don't know who is using a 1,000 peso bill today. A key difference with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability. And also, we will have the technology to enforce that. Those two issues are extremely important, and that makes a huge difference with respect to what cash is.
Für die, die nicht so gut Englisch können, mit der CBDC hat die Zentralbank absolute Kontrolle und kann ihre Regeln, welche auch immer das gerade sein mögen, durchtechnisch durchsetzen. Hat er gesagt, ne? Aber natürlich, das sind Regeln gegen Terrorismus. Ja, keinen Terrorismus mehr zu finanzieren, das ist doch was Wichtiges, das müssen wir haben, ne?
Aber I think this is one of the biggest mistakes of any modern Canadian government.
Das ist das, was die Kanadier machen.
I think it's ironic that the son of the Prime Minister who brought in the War Measures Act to roll tanks onto the streets in 1970 has now decided to bring in the successor legislation to the War Measures Act, the Emergencies Act, with no good reason. This Prime Minister created the problem to begin with his trucker vax mandate. That is bad public health theater. A few thousand unvaccinated truckers who could maybe take a negative rapid test in the isolation of their cabs are somehow a public health menace in a continent with tens of millions of active COVID infections. This is ridiculous. He brought in that requirement just as the rest of the world started dropping public health restrictions. After months of an exemption, it made no sense. And then when truckers started to protest, he basically started calling all of the people who disagreed with him Nazis, calling them names, inflaming the situation. And then did nothing to deal with the blockades as they started, and then panicked and overreacted with this use of extreme powers that has extrajudicial powers. The Prime Minister is able to go in there now without going to a court to freeze people's bank accounts because of who they donated to or their opinions. His justice minister actually went out there and said that if you are from a pro-Donald Trump fund or something, you better watch out because we might freeze your assets. Excuse me. The chief law enforcement officer of Canada has said that if he disagrees with your political opinions, you better watch out because we might freeze and seize your bank account without going to a court. Rick, when we look back on Canadian historical injustices, we usually think about things like the internment of people of Ukrainian origin during the First World War, the internment of Japanese and Italian Canadians in the Second World War, and the War Measures Act in 1970. You know, prime ministers have had to stand up in Parliament to apologize for the use of the War Measures Act in the First and Second World Wars and how it was misapplied, the overreach. So I can't believe that he's going down this path. It is to try to distract, I think, from a problem that he created.
Ja, also nochmal zusammenfassend, in Kanada, dieser alten etablierten Demokratie, war es möglich, ja, dass man Bankkonten ohne Richtervorbehalt von Leuten eingefroren hat, die $25 gespendet haben an einen nicht gewaltsamen Protest. Das ist die Art von Policies, die dann Zentralbanken forcieren könnten. Gut. Ja, was sehr interessant ist, wenn man sich die CBDC-Projekte von den Zentralbanken auch noch anguckt, häufig findet man, dass sie dann sagen, hey, offline soll das Ganze auch funktionieren. Wenn man also liest offline, muss man sich auch bedenken, aha, das ist also dann auch durchaus die direkte Konkurrenz zu Cash. Ne? Weil wenn man sagt, es muss nur online funktionieren, dann löse ich Cash nicht wirklich ab. Aber wenn es auch offline funktioniert, dann ist es auch was gegen Cash. Ja? Und interessant finde ich dann die Euphemismen, wenn man mit Zentralbanken redet, ab und zu wird das dann als Accessibility oder Inclusion verkauft. Ja, also offline, wenn Sie bei einer Zentralbank, wir wollen Inclusion oder Accessibility und dann meinen Sie damit offline, finde ich sehr interessant als Umformulierung. Ja, und naja, Datenschutz ist häufig gar nicht erst ein Ziel, ja, oder nicht sichergestellt technisch. gibt da sehr interessante Variationen. In China wird dann gesagt, ja, Sie können anonym bezahlen. Heißt, der Empfänger weiß nicht, wer Sie sind, aber der Staat sieht natürlich alles. Also anonym nur gegenüber der Person, die man gerade gegenübersteht. Bei der EZB haben sie es noch schöner gemacht. Da gibt es einen offiziellen Vorschlag mit Privacy Vouchers. Das heißt, so wie bei Essensmarken können wir dann hier, Sie kriegen einen Privacy-Gutschein. Heute dürfen Sie mal ein bisschen Ihre Menschenrechte in Anspruch nehmen. Kann da einen Gutschein für Ihre Menschenrechte bekommen. Ja, können Sie ein begrenztes Volumen einsetzen. Aber es ist dann, heißt dann nur, wenn Sie den Gutschein einsetzen, verspricht Ihnen die Zentralbank, wir gucken auf diese Transaktion nicht so genau drauf. Ja, es ist also nicht, dass Sie dann mit dem Gutschein technisch garantiert Datenschutz hätten, sondern nur Sie haben der EZB noch signalisiert, für diese Transaktion hätte ich gerne Datenschutz, könnte ich mir den kaufen. Das ist das Privacy Voucher Proposal der Europäischen Zentralbank. Ja, insofern also viele dieser Projekte und Ideen, die dahinter sind, würden aus meiner Sicht der Demokratie eher schaden, nicht zu sehr helfen. Man muss aber dazu sagen, es gibt durchaus Zentralbanken, die das verstehen. Ja, es gibt auch bei der Europäischen Zentralbank Kämpfer natürlich für den Datenschutz und Kämpfer für Bargeld. Es ist nicht universell, aber die meisten Projekte, die wir in der Praxis heutzutage sehen, sind da eher brandgefährlich. Gut, kommen wir daher jetzt zu Thaler, nachdem ich Sie hoffentlich motiviert habe. Ja, was ist GNU-Thaler? Erstmal ist es eine freie Software, ja, das heißt, wir haben die vier essentiellen Rechte für ein Bezahlsystem. Das heißt, es stellt die grundlegende Infrastruktur zur Verfügung, ja, all die Protokolle, die wichtigsten Komponenten, die bei den verschiedenen Parteien laufen sollen, stehen alles frei zur Verfügung mit Dokumentation und so weiter. Es gibt keine Patente. Es ist alles frei und öffentlich, was wir halbwegs präsentierbar haben. Ja, es gibt dazu auch eine Firma, wie eingangs erwähnt, weil wir einfach sagen, naja, kommerziellen Support für sowas anzubieten, wird irgendwie schon wichtig sein, weil als Zentralbank zu sagen, ach, wir nehmen dieses universitäre Forschungsprojekt und machen darauf unsere Wirtschaft, kommt wahrscheinlich nicht so gut. Ja, und wird es natürlich auch eine Community drumherum. Ja, jeder von Ihnen ist natürlich herzlich willkommen, mitzuwirken. Wichtig, Thaler ist keine Währung, ja, also insbesondere auch keine Kryptowährung. Es ist ein Bezahlsystem, wie Visa oder PayPal Bezahlsysteme sind. Das heißt, man kann dann in Euros oder Franken oder Bitcoin damit bezahlen. Die Währung ist was anderes, die kommt woanders her, zum Beispiel von der Zentralbank. Thaler ist als Bezahlsystem konzipiert, dient also nicht dazu, irgendwie unsere Ersparnisse zu sammeln. Die sollte man nach wie vor auf dem Bankkonto halten, ja, mit dem Ziel, dass dann zum Beispiel die Bank das weiterverleihen kann. Es ist kein Netzwerk, das heißt, es ist nicht irgendwie eine Instanz wie bei PayPal, sondern es ist wirklich ein Protokoll, wo es viele Betreiber von geben kann. Ja, wie das Internet. Ne? Es ist nicht ein Netzwerk, was von einer Organisation betrieben wird. Es ist nicht dezentral. Es ist eben für Zentralbanken auch gedacht. Ja, wir möchten einen Betreiber haben, der haftbar ist, der identifizierbar ist, der Kontrollen durchführen kann. Ja, es ist nicht irgendwie wie bei den Cryptocurrencies, was komplett dezentral ist, auch wenn ich eigentlich aus der Peer-to-Peer-Ecke komme. Ja, und natürlich, wir machen kein Proof-of-Work, kein Proof-of-Stake. Wir verbrennen nicht den Planeten, um das Ganze zu machen. Die Transaktionen sind extrem effizient, kosten Bruchteile von einem Cent. Wir haben jetzt erste Experimente gemacht im Grid 5000, wo wir viele Transaktionen durchgeführt haben, kommen wir später zu. Es ist also nichts mit diesen Blockchain-Sachen zu tun, die einfach extrem langsam sind. Ja. Und weil es eben keine neue Währung ist, versuche ich Ihnen auch hier nicht irgendeinen Coin zu verkaufen. Ja. Es geht hier um ein Protokoll. Coins können Sie nicht haben. Oder genau genommen, wir werden in der Demo sehen, Sie können sich Kudos umsonst klicken, aber die sind auch nichts wert. Und die werden auch nichts wert sein. Gut. Ja, als wir mit Thaler angefangen haben, haben wir angefangen mit unseren Designzielen. Und das sind unsere Designziele, aber wichtig in der Reihenfolge. Das heißt, die Designziele, die weiter oben kommen, sind wichtiger als die Designziele, die weiter unten kommen in der Liste. So, erstes Ziel, es muss freie Software sein. Heißt erstmal natürlich keine Hardwarelösung und irgendwie nicht, wir halten Sachen geheim, halten Sachen zurück, haben irgendwas Proprietäres. Wir wollen, dass alle sich das angucken können, alle es modifizieren können, alle es anpassen können, alle es verstehen können und dass ihre Rechte auch auf dem Level schon sofort gewahrt bleiben. Ja, zweites Ziel, Datenschutz für den Käufer, also wenn ich Geld ausgebe, ja, möchte ich Anonymität haben. Ich möchte, dass nicht klar wird, was ich da gekauft habe. Natürlich kann ich als Käufer einen Beleg haben, dass ich was gekauft habe. Natürlich darf ich mich de-anonymisieren, wenn ich das denn möchte, zum Beispiel um bei einer Steuererklärung irgendwas absetzen zu können. Aber erstmal vom System her habe ich den Datenschutz und keine andere Partei muss mich inhärent identifizieren oder kann mich inhärent identifizieren. So. Drittes Ziel, Gegenseite, der Empfänger soll transparent sein. Wir wollen, dass das nicht für illegale Aktivitäten benutzt wird. Ja, wenn mich also jemand damit erpresst, kann ich ihn damit bezahlen, dann weiß ich, wen ich bezahlt habe. kann die Polizei anklopfen. Ja, der Empfänger soll seine Steuern zahlen. Das heißt, es ist klar, was er verkauft hat, nur nicht an wen. Ja, und dann kann ich ihm sagen, ja, hast du deine Mehrwertsteuer, deine Einkommenssteuer bezahlt. Ja, das heißt, es ist nicht gut für illegale Sachen, weil die Anonymität asymmetrisch ist. Der Geld bekommt, ist transparent, der Geld ausgibt, ist es nicht. Weil ich gebe als Privatperson mein Geld aus, wenn ich Essen kaufe, wenn ich im ÖPNV bin, ja, wenn ich sonst irgendwelche Aktivitäten des täglichen Lebens mache. Aber wenn ich professionell agiere und Geld einnehme, dann bin ich transparent. Natürlich Transparenz gegenüber dem Staat, nicht gegenüber allen in der Welt. Ja, ja, viertes Ziel, es ist ein Bezahlsystem, es muss korrekt sein. Ja, also kein Betrug ermöglichen, ja, müssen natürlich alles mit digitalen Signaturen schützen. Wenn wir das erreicht haben, dann auch für den Rest maximalen Datenschutz. Ja, zum Beispiel würde ich als Kunde nicht lernen, was ist die Kontoinformation vom Händler. Ja, all die Sachen, die ich nicht lernen muss, für jede der Parteien, werden erstmal vor den Parteien versteckt. Ja, Benutzbarkeit, Effizienz, möglichst wenige Single Points of Failure. Aber natürlich, wenn ich eine Zentralbank habe, ja, das habe ich als Organisation zumindest einen Single Point of Failure, aber die können natürlich trotzdem mehrere Server aufstellen und sowas. Ne? Und es ist ein Protokoll mit unabhängigen Komponenten, die von verschiedenen Teilnehmern betrieben werden können. Das heißt, auch da kann man wieder ein bisschen Wettbewerb haben, ja, dass verschiedene Sachen von verschiedenen Parteien betrieben werden und nicht irgendwie die Zentralbank betreibt alles. Ja, hier ist erstmal ein ganz High-Level-Overview über die verschiedenen Komponenten. Wir haben die Exchange, das wäre sozusagen die Zentralbankkomponente oder die Bankkomponente, das kann man auch kommerziell betreiben als kommerzielle Bank. Die würde digitale Münzen an die Kunden ausstellen. Die Kunden können diese dann anonym ausgeben. Wichtig, beim Abhebevorgang ist der Kunde nicht anonym, weil er muss sich identifizieren, dass es von seinem Konto abhebt. Beim Bezahlvorgang unten, da ist der Kunde anonym, der Händler nicht. Der Händler muss dann die Coins sofort bei der Exchange einlösen. Er kann sie nicht an einen anderen Händler weitergeben, also ist nicht transitiv an der Stelle. Ja, und wir haben einen Auditor, der kann am Ende prüfen, dass der Betreiber des Systems alles korrekt macht. Ja, selbst wenn das eine Zentralbank ist, könnte man ja einen bösen Admin haben oder sowas. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, kryptografisch die Signaturen zu prüfen, zu gucken, sind all die Transaktionen korrekt gelaufen. Und der Auditor hier ist wieder eine Softwarekomponente, natürlich. Ja, also das ist der High-Level-View. Wir haben eben die Exchange als zentrale Komponente, die eigentlich die Kryptografie macht. Mit Key-Management, Auditing. Wir haben eine Anbindung an das europäische Bankensystem mit LibEUFIN programmiert, die also das Standardprotokoll für europäische Banken spricht. Wir haben eine Integration für den Händler mit dem Backend, was beim Händler die Krypto machen würde, ein Backoffice-Interface und verschiedene Frontend-Integrationen mit E-Commerce-Systemen und Point-of-Sales und eben Wallets für die Kunden. Also das heißt, bei jedem Kunden würde eben eine Software auf dem Mobiltelefon oder im Browser laufen, wo er seine digitalen Münzen speichert und dann die Bezahlvorgänge bestätigen kann. Ja, und dann haben wir noch was für Key-Management, Backup-Provider, Key-Recovery und so weiter. Ja, nochmal zum High-Level-Overview. Es fängt an, der Kunde sagt, ich möchte gerne Geld abheben von seinem Konto, hat ein Thaler-Wallet installiert und weist zum Beispiel seine kommerzielle Kundenbank an, hey, ich würde gerne, was weiß ich, 100 Franken abheben. Die Bank würde dann die 100 Franken zum Beispiel bei der Zentralbank gutschreiben, auf ein Escrow-Konto oder bei der Zentralbank würde es dann eben eine Liability der Zentralbank bleiben. Die Zentralbank oder Bank würde dann Münzen ausstellen, die dann im Portemonnaie des Kunden landen. Die Idee ist, das sind hier so, wie Sie ein ATM besuchen, das ist ein großer Betrag, also mittelgroßer Betrag, ne? Vielleicht 100, 500 Franken oder sowas. Wenn wir dann jetzt hier bezahlen beim Händler, da können wir auch sehr kleine Beträge bezahlen, weil die Transaktionen sind extrem schnell, extrem effizient. Das heißt, da kann ich auch 5 Cent bezahlen. Ja. Das heißt, hier unten im System haben wir sehr viele kleine Transaktionen. Der Händler nimmt die Münzen an, reicht sie bei der Exchange ein, die prüft dann, ist die Münze schon mal ausgegeben worden, ist da Double Spending, ist alles in Ordnung, bestätigt in Realtime dem Händler, ja, du kriegst das Geld, muss sie aber nicht in Realtime dem Händler überweisen. Die Idee ist, das System aggregiert die Transaktion. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel die WOTS hätten, ja, jeder von Ihnen zahlt 5 Cent für einen Zeitungsartikel, dann kriegt die WOTS nicht 5 Cent 30.000 Mal überwiesen, sondern am Ende des Tages die Summe. Ja, einmal 1.500 Franken. Ja, dass das hier wieder, wenn wir im traditionellen Bankensystem sind, hier wieder ein großer Transfer wird. Ja, wobei, wie häufig transferiert wird, kann der Händler kontrollieren. Der kann eben sagen, überweist mir es am Ende des Tages, überweist mir am Ende des Monats, hängt ihm davon ab, was für Bankgebühren er bereit ist zu zahlen, beziehungsweise wie viele Transaktionen er überhaupt hat. Das heißt, wir haben hier oben sozusagen das traditionelle Bankensystem für die großen Beträge. Ja, und hier haben wir eben das Cash-ähnliche System mit Datenschutz für kleine Beträge. Das ist der Überblick. Jetzt mache ich mal eine kleine Demo, dass Sie das mal sehen. Die können Sie auch selber verfolgen. Einfach auf demo.thaler.net gehen. Der erste Schritt ist, man geht jetzt zur Bank. Da kann man sich registrieren. Ich mache mal ein neues Konto auf. DigiGuess Passwort. Sehr gut, geheim. Ja, ist ja ein Wegwerfkonto. Hier ist jetzt die Frage bei der Demo, wo kommt das Geld her? Wir haben gesagt, die Demobank gibt jedem Neukunden einfach 100 Kudos Startguthaben. Genau, ja, einmal ja, die große Gießkanne rausgenommen. Das heißt, hier habe ich meine 100 Kudos von Anfang an drin. Jetzt kann ich sagen, okay, ich bin bei meinem Bankkonto Kunde, jetzt hebe ich ab. Wenn ich einen Abhebevorgang starte, kommt jetzt hier, sehen wir oben, die Thaler Extension, die habe ich schon installiert gehabt. Ja. Und wir haben den Sicherheitskontext gewissermaßen gewechselt, kann jetzt den Abhebevorgang bestätigen, mit was auch immer Gebühren anfallen könnten. Also in diesem Fall haben wir die Gebühren eingestellt, ist natürlich frei wählbar. Dann gehen wir zurück zur Bank, die spielt jetzt hier das PIN-TAN-Spiel. Wir haben das ganz sicher als Capture implementiert. Sie können sich vorstellen, Ihre reale Bank könnte Ihnen eine SMS schicken oder sowas. Ja, ist eine Demo, ne? Wir haben auch keine E-Mail-Adresse gesammelt oder sowas. Und jetzt haben wir eben nur noch 95 Kudos im Bankkonto und ich habe in meinem Thaler Wallet jetzt mehr Geld. Ich hatte vorher schon ein bisschen was drin, deswegen sind da jetzt 12,6. Das ist, wenn man die Demo zu häufig macht. Gut, das war der Abhebevorgang. Jetzt kann ich mich ausloggen. Das Geld ist, wie gesagt, jetzt in meinem Browser abgespeichert. Jetzt besteht keine Möglichkeit, das mit mir in Verbindung zu bringen. Okay, per IP-Adresse vielleicht oder sowas, aber vom Geld her selber nicht. Das heißt, jetzt kann ich einkaufen gehen. Und hier haben wir einen darbenden Journalisten, ja, der seine Artikel verkaufen möchte. Ja, und dann sage ich, ich wähle den Artikel aus, den ich gerne kaufen möchte. Ja, habt ihr den Teaser gesehen, den fand ich jetzt gut. Dann kommt, okay, dann müssen Sie diesen Preis bezahlen. Dann sage ich, ja, ich bin wieder in meiner Wallet Extension, sehen Sie. Ne? Also ist jetzt nicht, die Webseite kann das nicht faken, hat sie keinen Zugriff auf die Münzen. Ich sage, bitte bezahlen. So, und dann bekomme ich den Artikel. Bezahlvorgang abgeschlossen. Was ist jetzt hier interessant? Sie sagen erstmal, ja, benutzbar ist gut, ne? Aber was ist das Besondere hier? Dadurch, dass ich mich beim Bezahlen nicht identifizieren muss, wird es benutzbarer. Der Datenschutz verbessert die Usability. Das ist mal was Neues. Ne? Normalerweise ist doch, oh mein Gott, der will Datenschutz machen, jetzt wird es gar nicht mehr benutzbar. Ne? Das ist ja immer der Horror. Aber ich brauche hier keinen Multi-Factor-Authentication. Ne? Ich bin gefragt worden von jemandem bei der Deutschen Bundesbank, aber wir schreiben Zwei-Factor-Authentication für alle Bezahlvorgänge vor. Wie kriegen Sie Zwei-Factor-Authentication? Ich sage, ganz einfach, erster Faktor, ich besitze das Gerät. Zweiter Faktor, ich konnte es entsperren. Ne? Aber es ist keine Authentifizierung gegenüber der Bank. Ich authentifiziere mich als der legitime Benutzer dieses Gerätes. Und wenn Sie mir mein Notebook klauen, kriegen Sie meine Kudos. Also wenn Sie das Passwort haben. Ne? Ja, aber es ist eben keine Authentifizierung gegenüber der Bank, keine Authentifizierung gegenüber externen Parteien. Das heißt, ich habe die einfachste Möglichkeit zur Authentifizierung. Genauso, ich kann sie frei wählen, welche ich denn gerne hätte. Und wenn ich meine, mein Notebook immer entsperrt rumliegen zu lassen, dann eben auch keine. Ja, wie bei seinem Portemonnaie da, genau. Gut, falsche Präsentation. Immer noch falsche. Da bin ich. Ja, wir haben noch andere Sachen implementiert, zum Beispiel an der Berner Fachhochschule, wenn Sie nach Bier kommen. Herzlich willkommen, da steht ein Snackautomat rum. Ja, sehr gute Investition von Forschungsgeldern in der Schweiz. Haben da jetzt mehrere Bachelorarbeiten mitgemacht. Ja, da ist ein Raspberry Pi drin. Da ist auch noch am Raspberry Pi ein NFC-Reader dran und dann können Sie per NFC oder QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon Snacks einkaufen gehen. Ja, die eigentliche Arbeit war der Snackautomat. Ja, die Dinger sind nicht schön. Gut. Kommen wir noch ein bisschen zur Performance. Sie kriegen ja alle den Hype mit Bitcoin. Ne? All die Milliarden, die wir da hier reinstecken. All die Industrie, die da Forschung betreibt und in die Blockchain investiert. Wir machen jetzt alles auf Blockchain. Und die kriegen irgendwie 4 Transaktionen pro Sekunde hin. Global, mit dem Stromverbrauch von Italien. Okay. Milliardentechnologie. Aber was ist denn jetzt 4 Transaktionen pro Sekunde? Habe ich kein Verhältnis zu. Was macht denn zum Beispiel PayPal? Also erstmal, wir wissen es. Vielleicht nicht ganz so schnell, und das Mining ist ein bisschen teuer. Ne? PayPal macht 193 Transaktionen global pro Sekunde. Das ist jetzt ein Anbieter. Ne? Wir haben ja noch ein bisschen Konkurrenz da. Ja. Und natürlich PayPal, ja, die sehen alles, was wir tun. Von wem geht das Geld an wen? Da haben wir die schöne Transparenz, wie man das nennt. Visa macht 1667 Transaktionen pro Sekunde. Ich sollte sagen, das ist das, was sie tatsächlich im Schnitt machen, nicht was sie theoretisch können. Die Zahl dürfte etwas höher liegen. Ja, aber dass wir mal eine Größenordnung haben, wie viele Transaktionen global notwendig sind. Wir können das jetzt natürlich runterskalieren und sagen, okay, was bräuchten wir für die Schweiz? Ja, vielleicht nicht ganz den globalen Durchschnittswert annehmen. Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr Transaktionen als der durchschnittliche Person in der Welt, aber gut. Und natürlich bei Visa, die sehen alles. Kommen wir zu den Zentralbankprojekten. Die Schweden haben eins auf Blockchain-Basis gebaut und sind ganz stolz, sie können 100 Transaktionen pro Sekunde. Was aus meiner Sicht performancemäßig so, wir als schwedische Zentralbank können weniger als PayPal. Ja, und natürlich, sie sehen wieder alles. Die Chinesen sagen, sie können mit ihrem System 10.000 Transaktionen pro Sekunde mit der chinesischen Zentralbank. Und natürlich, die sehen auch alles. Jetzt kommen wir zu Gnutala. Wir haben es geschafft, im Rahmen einer Bachelorarbeit 28.500 Transaktionen pro Sekunde zu machen. Das Problem ist, Bachelorarbeiten sind immer zu kurz. Wir müssten die eigentlich ein paar Jahre lang knechten, die Jungs. Dann kriegen wir mehr hin. Also wir haben eine lange Liste an weiteren Verbesserungsmöglichkeiten. Das ist nicht das Ende der Fahnenschlange. Ja. Aber wir sind schon mal in der richtigen Größenordnung. Für die Schweiz. Gut, also was kann Thaler heutzutage? Ist freie Software. Wir können Wechselgeld geben, das war unsere erste zentrale Innovation. Wir können Geld zurückerstatten. Eine wichtige Sache beim Snackautomaten ist, ab und zu mag die Mechanik nicht. Der hat dann eine Lichtschranke drin, stellt fest, ah, das Produkt konnte nicht ausgegeben werden. Sie kriegen ihr Geld automatisch zurückgebucht. Obwohl sie anonym bezahlt haben, ist das Witzige. Ohne weitere Interaktion mit dem Snackautomaten. Funktioniert. Haben die Leute vor 2 Jahren auf dem Kongress beim so, haha, hat Demo-Failure. Ich so, guck mal auf dein Handy, Geld ist schon wieder da. So, es läuft über HTTP, ja, also all die normalen Internetsachen. Das System handelt Netzwerkprobleme, also wenn mal was ausfällt, ist das Geld nicht irgendwie im Transit. Es ist immer entweder garantiert beim Händler oder garantiert beim Benutzer noch. Also nicht irgendwie, ich bin mitten in der Transaktion, Strom ist ausgefallen, ist das Geld weg. Kann nicht passieren. Ja, hohe Performance und wir haben auch formale Sicherheitsbeweise für entscheidende Sicherheitseigenschaften vom System. Was machen wir gerade? Bezahlen zwischen Wallets, dass ich von einem Wallet ins andere Wallet Geld überweisen kann, also nicht nur an Händler auf der Webseite bezahlen, sondern auch direkt zwischen Mobiltelefonen. Wir bauen eine Altersverifikation, dass ich als Elternteil zum Beispiel sagen kann, ich habe hier ein Kind, das ist minderjährig, unterliegt dem Jugendschutz. Ich möchte, dass mein Kind mit dem Geld, was ich ihm gebe, nur Einkäufe bis, sage ich mal, 14 Jahren tätigen kann. Und dann kann ein Händler sagen, hey, dieses Produkt ist ab 16 freigegeben, bitte beweis mir, lieber anonymer Kunde im Internet, dass du alt genug bist. Und das Entscheidende ist, das Kind kann diesen Beweis treffen, ohne EID, ohne Identitätsnachweis. Und genau genommen, wenn ich als Erwachsener bezahle, kann der Laden noch nicht mal sehen, dass ich erwachsen bin. Der sieht nur, der Kunde war alt genug. Ja? Ob ich eine Restriktion hatte, keine Restriktion hatte. Nur wenn ich eben 10 Jahre alt bin und das Produkt ist ab 16, dann sagt mein Wallet, kann ich nicht machen. Und wenn ich es versuchen würde, hat mein Wallet gehackt, würde der Händler sagen, nee, der Beweis ist ungültig. Aber der Händler lernt nur, ist alt genug. Sowas geht technisch heutzutage mit Kryptographie. Ja, das bauen wir gerade ein und natürlich übersetzen, dass das allen möglichen Sprachen verfügbar ist. Schweizerdeutsch ist noch nicht auf der Liste, aber Deutsch können wir schon. Und Französisch und Italienisch. Retro-Romanisch wäre noch was. Ja, wo wollen wir hin? Am Ende würde ich gerne dafür bezahlt werden, wenn ich Werbung bekomme. Ja, insbesondere zum Beispiel bei Spam. Ja, Sie schicken mir eine E-Mail, gibt dann 2 Möglichkeiten. War mal wieder Spam oder war keiner. Ne? Was mache ich? Na, ich sage einfach, wenn ich eine E-Mail bekomme, sagt mein E-Mail-Client automatische Antwort, hey, ich kenne den Absender nicht, du bist nicht im Adressbuch drin. Ja, häng mal 10 Rappen dran. Dann zeige ich sie dem Benutzer an. Und wenn das dann nicht der Marcel ist und sagt, hey, ja, ich möchte den Christian kontaktieren, irgendwie nicht im Adressbuch drin, sagt er, die 10 Cent hänge ich dran. Und dann geht der nächste Schritt, dann kann ich mich sozial sagen, gut, jetzt habe ich 10 Cent bekommen, ich bekomme das angezeigt, dann stelle ich fest, ach, das ist die neue Adresse von Marcel, ich kann sie zurückerstatten. Ja, mehr oder weniger automatisch gegebenenfalls auch. Ja, aber wenn es dann ein Spammer ist, oh, kleines Nebeneinkommen. Wissen Sie, wie schnell dann Spam tot ist, wenn wir das machen? Technisch geht das. Wir müssen nur noch einen E-Mail-Client einbauen. Ja, Wenn man als Staat sagt, ich möchte gerne Sozialhilfe auszahlen, hat man ja häufig das Problem, dass die Kunden, sage ich jetzt mal, vielleicht gar kein Bankkonto haben. Und dann langen die Banken erst recht zu. Ne? Also sie haben kein Bankkonto bei uns, wollen eine Bargeldauszahlung haben, geben sie mal 10% ab. Ne? Hier könnte ich als Staat auch direkt an ein Wallet Geld überweisen, ja, und dann sozusagen den teuren Vorgang für Nicht-Bankkunden vermeiden. Das heißt, am Ende bliebe bei den Sozialhilfeempfängern mehr Geld übrig, hoffentlich. Ja, und natürlich, Korruption ist nicht so toll. Wenn alles Einkommen transparent ist und nachvollziehbar ist mit digitalen Beweisen, wird es auch ein bisschen schwieriger mit der Bestechung. Nicht, dass das in der Schweiz das größte Problem ist, aber ist immer was Gutes. Ja, wir können nicht nur einen digitalen Franken machen, wir können auch Regionalwährungen machen. Also wenn wir sagen, wir brauchen neue Währungen für neue Wirtschaftsräume, kleinere Wirtschaftsräume, kann man das auch damit abbilden. Das heißt, wir müssen nicht eine Währung haben für die Schweiz, wir haben ja schon Devir, ja, aber es kann eben mehrere Währungen geben. In einem elektronischen Wallet kann ich die sehr gut aufbewahren und ich brauche auch nicht die tolle Superdruckerpresse. Ja, Kryptographie egalisiert das zumindest die Möglichkeit, falls das gesellschaftlich gewünscht ist. Ja, und natürlich, wenn wir sowas wie Taler hätten und könnten damit ordentlich bezahlen, idealerweise als Standard, der global funktioniert, dann brauchen wir auch die ganzen Kryptominer hoffentlich nur noch für kriminelle Aktivitäten und können das noch ein bisschen effektiver zumachen, den Laden da. Ja, wir haben viele weitere Ideen für weitere Arbeiten. Ja, also Skalierung, 100.000 Transaktionen pro Sekunde wäre gut. Wir müssen es noch auf weitere Plattformen partieren. Ja, iOS ist noch nicht gut unterstützt, mehr Embedded-Systeme, mehr Webshops, Integration von Peer-to-Peer-Payments in E-Mail, SMS, Twitter, Signal und so weiter, Währungskonvertierung, das Design noch anpassen für Leute, die mit Lesen oder Zahlen Probleme haben. Das ist eine interessante Herausforderung, wenn man an benachteiligte Gruppen denkt. Integration mit verschiedenen Providern, die AML-KYC-Services anbieten, dass wir eben beim Empfang, gerade bei Peer-to-Peer-Payments, müssen wir identifizieren, wer der Empfänger ist, dass wir das schön integrieren, dass man da das nachweisen kann. Oder eben auch, wenn man mehrere Exchanges betreibt, dass die untereinander Geldflüsse machen können bei Kunden. Ja. Leider ist das alles noch nicht bezahlt. Ja, wir hatten bei den Europäern einen Förderantrag laufen. Die haben gesagt, ihr macht alles freie Software, damit habt ihr kein Intellectual Property. Ja, dann fördern wir euch mal nicht. Das ist die Open-Source-Strategie der Europäischen Union, wollte ich hier mal erwähnen. Ja, also ohne Intellectual Property keine Fördergelder beim EIC Accelerator. Ist uns so schriftlich gegeben worden. Ich lasse das mal hier stehen. Ja, wie gesagt, Taler könnte als Grundlage für eine Retail-CBDC gehen. Ich betone hier Retail, weil es gibt auch noch die Wholesale-CBDC. Das ist das, wenn die Zentralbank was für Banken tut. Also Retail-CBDC ist das, was für Endkunden ist. Wir hätten dann ein System, was deutlich näher am physischen Cash dran ist, mit der Ausnahme der Einkommenstransparenz, was eigentlich wieder was Gutes ist. Ich kann auch mit physischem Cash sonst gut Bestechung und sowas machen. Wir sind eigentlich im Rahmen der Anforderungsanalyse der Zentralbanken sehr gut dabei, erfüllen alle die wichtigsten Ziele, zumindest aus unserer Sicht. Auch die Bevölkerung hat zum Beispiel im Survey der Europäischen Zentralbank gesagt, sie möchte gerne Datenschutz als das wichtigste Kriterium für den digitalen Euro. Das Problem ist natürlich die Frage, hört die Zentralbank auf solche Anforderungen aus der Bevölkerung oder sagt sie, wir sind unabhängig? Wie gesagt, bisher sehen wir keine Zentralbank, die das wirklich so implementiert. Es wäre schön, wenn es so kommt. Dazu hoffe ich, dass wir heute Abend zumindest in der Schweiz einen kleinen Startschuss geben. Für die noch nicht motiviert genug sind, habe ich dann noch einen Nachschlag. Kommt später. Ja, nochmal zu den zentralen Sachen für die Zentralbanken. Die monetäre Geldpolitik, das bleibt unter Zentralbankkontrolle. Die Zentralbank kann es im Wesentlichen wie Bargeld behandeln. Ja, sie kann sagen, dass die normalen Bankkonten bleiben bei den kommerziellen Banken. Ja, das heißt, wir haben da jetzt nicht irgendwie was geschaffen, wo die ganzen Ersparnisse hin abwandern, weil das Geld ist ja in meinem digitalen Portemonnaie. Wenn ich das digitale Portemonnaie verliere, ist es auch weg. Ja, das heißt, es ist nicht gut für Ersparnisse. Ja, das heißt, die Ersparnisse bleiben bei den normalen Banken. Die normalen Banken bleiben nach wie vor fürs KYC zuständig. Ich kann auch Abhebelimits einbauen. Zum Beispiel beim Geldautomaten kann ich auch nicht hergehen und sagen, ich hätte gerne 1 Million Franken heute. Ja, also zumindest meiner sagt dann nein. Ja, okay, auch weil ich nicht genug Geld drauf habe. Aber wenn man jetzt also als Zentralbank die Befürchtung hat, irgendwie die Kunden könnten alle ihre Spareinlagen abziehen von der Bank, die in Schwierigkeiten ist und dadurch einen Bankrun auslösen, ja, oder verschärfen, kann man eben sagen, nein, du kannst auch Digitalgeld nur, was weiß ich, 1.000 Euro am Tag abheben. Also auch da kann man Grenzen einbauen. Die Zentralbanken würden natürlich sehen, immer wenn Einkommen generiert wird, das heißt, sie haben die Möglichkeiten, bessere Einsichten in die ökonomischen Aktivitäten des Landes zu haben und ihre Geldpolitik vielleicht besser anzupassen. Wir haben darauf gesorgt, dass wenn Schlüsse kompromittiert werden, gerade bei der Zentralbank gibt es Revocation-Mechanismen, wo die Zentralbank sagen kann, hey, wir hatten da ein Problem, kleine technische Sicherheitsschwankung, wir würden diesen Schlüssel gern zurückziehen. Ja, klar, es ist möglich, dass mit dem Schlüssel Geld im Umlauf gebracht wurde und schon bezahlt wurde, aber was noch nicht damit bezahlt wurde, kann sozusagen rückerstattet werden an die Kunden, die es legitim abgehoben werden und der Betrüger, der den Schlüssel erbeutet hat, hat dann nichts mehr davon ab der Revocation. Ja, und eben ganz wichtig, der Datenschutz hier wird technisch forciert. Die Zentralbank kann den Kunden nicht de-anonymisieren. Die Zentralbank kann nicht sagen, wir sperren das Bargeld, was bei dir auf dem Wallet ist, weil sie es nicht identifizieren kann. Sie weiß nicht, bei welchem Kunden ist welches Bargeld auf dem Wallet. Ja. Das heißt, die Eingriffsmöglichkeiten sind technisch extrem beschränkt, bewusst. Das heißt, sie kann auch nicht unter Druck geraten, jetzt hier bitte die Opposition mal zu knechten. Ja, wie gesagt, offline wird häufig als Requirement gesehen. Ich halte es als eine sehr negative Sache. Ja, wenn man offline Sachen einbaut, führt es eigentlich immer zu einem Verlust von Datenschutz, weil man dann die Leute identifizieren muss irgendwo, oder von einem Sicherheitsverlust. Ich zitiere hier immer gerne das CAP-Theorem. Das ist ein Theorem aus der verteilten Systeme. Steht für Consistency, Availability und Partition Tolerance. Konsistenz ist im Wesentlichen, das Geld kann nicht zweimal ausgegeben werden. Availability heißt, das System ist verfügbar. Und Partition Tolerance heißt, es ist offline. Also wir sind nicht alle miteinander verbunden. Und das Theorem sagt im Wesentlichen, das sind drei Eigenschaften, die wir gerne hätten. Du kannst immer nur zwei haben. So. Das heißt, wenn eine Zentralbank sagt, sie hätte gerne offline, ist unsere Antwort erstmal mathematisch unmöglich. Und dann habe ich Zentralbanken gehabt, die gesagt haben, ist mir egal, ist ja nur Mathe. Ja. Also politisch geht es dann doch irgendwie. Ja. Wichtig aber, sie werden dadurch die Sicherheitseigenschaften dann schwächen. Zwangsläufig. In der Regel dann natürlich auch mit spezieller Hardware, die dann wieder zugenagelt wird, wo Sie dann als Bevölkerung wieder nicht wissen, was da drauf passiert und was er sonst noch alles an schönen Sachen macht. Die Hardware wird in der Regel natürlich von einer Firma dann hergestellt, die ein schönes Monopol bekommt. So. Ja, also unser Vorschlag normalerweise einfach, eine CBDC sollte online first oder online only sein. Ja, und wenn man was offline braucht, nimmt man einfach weiterhin Bargeld. Ja, braucht man nicht kannibalisieren. Ja, nochmal zur Schweiz. Die Zentralbank hier hat mit uns ein Paper publiziert zum Design mit dem schönen Titel How to Issue a Central Bank Digital Currency. Es kann also keiner sagen, sie hätten es nicht gewusst. Ja, sie haben es sogar befürwortet. Ja, außer sie haben bisher gesagt, wir brauchen sowas nicht. Aber wir haben das von anderen Zentralbanken gehört, zum Beispiel die Bank of Japan, die sagt uns im Wesentlichen, na, wir warten erstmal ab, was die EZB macht. Ja, die sollen mal als erstes vorangehen. Das ist auch so, die SNB ist nicht gern so der Vorangänger. Es ist riskant, als erster irgendwo was zu machen. Ne? Und das Problem ist, bei der Digitalisierung, wenn man das aussitzt, naja, dann setzen andere die Standards. Ne? Der First Mover, ja, am Ende, sie wollen ja auch interoperabel sein. Ja? Die ganzen asiatischen Zentralbanken machen inzwischen Projekte, wo sie mit der chinesischen Zentralbank interagieren, Cross-Border-Transfers machen. Die hängen sich an die Chinesen dran, weil die sagen, unsere Wirtschaften sind ja integriert. Wir können uns also nicht wirklich vorstellen, dass wenn die EZB in 2 Jahren einen digitalen Euro einführt und dann 5 Jahre später kommt die SNB, dass sie sagen, wir machen was komplett anderes, die Eurozone interessiert uns nicht. Ja? Das heißt, entweder wir sind technisch Vorreiter und können den technischen Standard mitgestalten oder wir machen einfach, was die anderen auch gemacht haben. Ja? Weil nicht machen bei der Digitalisierung, ja klar, wir können auch wieder offline gehen. Und wir, im Moment setzen die Chinesen den Standard. Ja, also, was tun? Als Entwickler-Community, wir versuchen gerade die ganzen Schönheitsfehler aus der Thaler-Implementierung noch rauszumachen. Ja, Hilfe willkommen, Geld willkommen. Ja, wir versuchen es in Thaler, das Thaler-System in der Schweiz oder Liechtenstein kommerziell erstmal in Einsatz zu bringen. Ich hoffe, das klappt in näherer Zukunft. Und natürlich Thaler überall zu integrieren, wo das Sinn macht. Da können auch absolut nicht Kryptografen gut helfen, nur programmieren sollte man wahrscheinlich können. Und was alle natürlich machen können, ist das Weitergeben, ja, die Informationen teilen und natürlich, wenn es möglich ist zu benutzen, sagen, ich will das nutzen und nicht was anderes tun. Oder vielleicht haben sie einen Plan B, die Chinesen gestalten unsere Zukunft, die haben jetzt das ganz innovativ gemacht, die hatten da jetzt auch ein paar Bankkonten gesperrt von Leuten. Und als die Leute gegen die Bankkontensperrung protestieren wollten, haben sie ihre Covid-Apps auf rot gesetzt, dass sie ihre Häuser nicht mehr verlassen konnten. Das ist auch ein Zukunftsmodell. Gut, damit bin ich durch und hoffe auf schöne Fragen.
Herzlichen Dank für diesen spannenden Vortrag. Gibt es Fragen? Also wie gesagt, das ist immer noch in der Streaming-Session, für die das wissen wollen oder nicht. Sollte laufen.
Die Frage, die du von mir wahrscheinlich nicht erwartet hast, wieso nicht einfach mit Blockchain?
Wieso nicht einfach mit Blockchain? Als Widerstandsbewegung, falls die Zentralbank einen auf Bankkonten macht, vielleicht, aber wenn ich 4 Transaktionen global pro Sekunde mache, wie viel Widerstand kann ich damit noch tun? Ja, und was sind die Umweltkosten, wenn ich sowas täte? Ja, also es wäre eigentlich besser, das vernünftig zu machen. Und auch bei einer Blockchain habe ich nicht den wirklichen Datenschutz. Ja, also bei Bitcoin kann man immer noch sehen, das Geld kam von dem Konto auf das Konto. Ich weiß vielleicht nicht sofort, wer der Besitzer des Kontos ist. Aber in gewisser Weise habe ich bei Bitcoin den schlechtesten Datenschutz von allen. Ich habe keine Garantie, dass ich anonym bleibe, weil vielleicht kann jemand die Informationen verknüpfen und feststellen, das war die Person, die Geldbörse gehört ihm. Ja? Also ich habe keine Garantie, dass meine Daten geschützt sind und als Staat habe ich keine Garantie, dass ich den Kriminellen finden kann. Also schlecht auf beiden Seiten. Ja? Der Kriminelle kann nicht gefangen werden und der normale Nutzer kann vielleicht trotzdem identifiziert werden. Und es ist langsam. Ja, also mit 4 Transaktionen global pro Sekunde kann man vielleicht noch ein bisschen Geldwäsche betreiben.
Also Blockchain löst das Problem, wenn es keine Zentralinstanz gibt, der man vertraut. Und bei einer Landeswährung, speziell, ich sage jetzt mal Westeuropa, speziell die Schweiz, geht man davon aus, dass es eine Zentralinstanz gibt, der man genügend vertraut. Und das löst dann dieses Problem da. Jetzt die zweite Frage kam von da.
Er weiß, dass ich das glaube.
Eigentlich auch ohne Mikro. Die Informationsverknüpfung habe ich eine Frage. Das Wallet vom Taler ist ja anonym. Aber nur so lange, dass die Informationen nicht verknüpft werden. Wenn man von einem Sparbuch aus Überweisungen an einen Wallet macht, hat man da wieder eine Information, mit der man was verknüpfen kann. Also ganz so sicher scheint es doch nicht zu sein.
Ein Wallet ist ja erstmal nur ein Stück Software. Und in dem Wallet gespeichert werden die digitalen Münzen. Das sind wie Geldscheine. Und jede digitale Münze hat eine Seriennummer und kann deswegen wegen der Seriennummer nur einmal ausgegeben werden. Aber wenn ich die Münze abhebe, ja, wird die Seriennummer kryptografisch geblindet. Das heißt, die Zentralbank sieht nicht, welche Seriennummer sie gerade signiert. Das heißt, wenn ich die Münze ausgebe, ist mein Wallet nur das Stück Software. Was ich übertrage, ist die Seriennummer der Münze und die Signatur durch der Zentralbank. Und weil die Zentralbank beim Abhebevorgang nicht mitbekommen hat, welche Seriennummern ich meinen Münzen gegeben habe, kann sich beim, wenn ich sie ausgebe, nicht mehr sagen, das war das Wallet, dem ich diese Münze gegeben habe. Also es wird kryptografisch sichergestellt, dass das nicht der Fall ist.
Was wahrscheinlich die Bank herausfinden wird, wann du alles ausgegeben hast, weißt du dann wieder abheben wirst. Aber du weißt nicht, wohin, aber sie weiß nicht, wohin man es ausgegeben hat.
Naja, dass ich alles ausgegeben habe, auch nicht, weil ich kann ja Geld abheben, bevor ich auf Null bin.
Ja, aber man kann es ein bisschen abschätzen, oder? Wie viel?
Wenn man grob eine Idee hat, wie viel ich vielleicht bereit bin, mein Wallet zu sparen, ja, aber vielleicht bin ich auch nur dabei, im Laufe meines Lebens all mein Geld in elektronisches Geld zu transferieren und habe nie was ausgegeben. Theoretisch möglich. Ne?
Aber ich kann mir das wirklich vergleichen, wenn man am Automaten Geld abhebt, da weiß die Bank auch, ich habe Geld abgehoben. Ich habe, zumindest in der Sekunde hatte ich 300 Stutz im Portemonnaie, aber ob ich das am nächsten Kiosk oder erst ein Jahr später ausgebe, das wissen sie nicht.
Das ist genau das Äquivalent.
Vergleichbar.
Nur eben, dass sozusagen die Seriennummern, die beim Bankautomaten ja dabei sind, werden hier sogar nochmal kryptografisch gesetzt. Das heißt, die Bank kann sie nicht lernen. Sie weiß, es gibt eine da drauf, ja, die ist auch eindeutig und kann nicht ein zweites Mal generiert werden, aber die Bank lernt nicht, welche Wallets welche Seriennummern bekommen. Welches Wallet? Wallet ist nur eine kleine Datenbank bei mir. Ich kann auch von meinem Handy das Geld in meinen Browser kopieren, wie eine Datei kopieren. Ja? Und das ist mir freigestellt. Das kann ich jederzeit machen. Das Wallet hat in dem Sinne keine Identität.
Ja? Also wenn es darum geht, die Rückerstattung zu tätigen, vielleicht kannst du das vielleicht mir ein bisschen besser erklären, wie ihr sicherstellt, dass ihr eine Transaktion jemandem schicken kann und das System weiß, wem er das, also es hat sicher zu tun mit den Keys, die mit dieser Transaktion getätigt wurde und dass, wenn eine Rückerstattung getätigt wird, dann weiß nur diese Transaktion, wo ich zurück muss, ohne dass das System selber das sozusagen...
Ich kann es mal versuchen, das nicht kryptografisch High-Level zu erklären, wie das mit der Rückerstattung funktioniert. Ich habe ja, wenn ich das digitale Geld ausgegeben habe, hat die Zentralbank ja bei sich in der Datenbank reingeschrieben, diese Münze, diese Seriennummer ist ausgegeben. Und der Händler sagt einfach, liebe Zentralbank, markiere sie wieder als nicht ausgegeben. Ja, erster Schritt. Und dann kann ich als Kunde sagen, aber ich habe den Beweis, dass ich diese Münze besessen habe. Ja, und kann dann zur Zentralbank hingehen und sagen, du hast eine alte Münze von mir, die ist als nicht ausgegeben markiert bei dir in der Datenbank, gib mir eine neue dafür.
Aber dann weiß ja die Zentralbank, dass du versucht hast, bei jemandem zu zahlen.
Wieder, ich identifiziere mich nicht dafür. Die Münze sagt, ich...
Ah, okay.
Ja, also all die Nachrichten kommen nicht von mir, sondern signiert mit der alten Münze sozusagen.
Jawohl. Ja.
Ich habe eine Frage zum, wie das funktioniert, wenn von Wallet auf Wallet bezahlt wird. Beispielsweise sagen wir, ich eröffne ein Wallet, überweise kein Geld darauf, du überweist mir dann aber von deinem Wallet 1 Million, mhm. Du machst ein neues Wallet auf, ich überweise dir die Million wieder zurück und du gibst dann diese Million aus.
Okay, ein
bisschen das heißt, kompliziert jetzt hin und her. Das ja. Geld zu waschen. Also eigentlich haben wir versucht, deinen Cash zu waschen.
Ja, die Sache ist, auch bei den Peer-to-Peer-Zahlungen läuft es eigentlich so, aus der Benutzerperspektive ist es so, wie du sagst, ja, also ich überweise mein Geld an dich. Ja. Aber was im System passiert, ist eigentlich, dass ich sozusagen die Zentralbank anweise, deinem Wallet das Geld auszustellen, neues, du kriegst also neue Münzen, und die Zentralbank sagt als ersten Schritt, bevor ich dir neues Geld ausstelle, würde ich gerne wissen, wer du bist. Ja, und dann kannst du entweder sagen, ich habe da schon sozusagen eine Kontoverbindung, wo du meine KYC-Informationen hast, oder die Zentralbank sagt dir, naja, mach das erstmal bei einem KYC-Provider, ja, dass du dich identifizierst, dass wir dein Einkommen nachverfolgen können, und dann kriegst du die Million Euro gutgeschrieben.
Ah, okay.
Das heißt, die Peer-to-Peer-Zahlung ist intermediated, geht immer noch über das Bankensystem. Es ist nur aus der Benutzerperspektive, ist es eben nicht, das Geld landet auf meinem Bankkonto, sondern das Geld landet auf meinem Wallet. Alles aber zwischengeschaltet bleibt immer noch die Bank.
Ist das nicht ein Ansatzpunkt für die Trudeaus dieser Welt?
Ja, natürlich ist es möglich, dass ich sozusagen Einkommen blockiere. Ja, also wir haben ja gesagt, wir wollen, dass der Staat die Möglichkeit hat, illegale Geschäfte zu unterdrücken. Das heißt, wenn Marcel erstmal als Terrorist identifiziert ist, kann der Staat sagen, er kann seine Dienste nicht mehr weiterverkaufen. Aber das gilt nur für das Geld, was er ab dann einnimmt. Das, was er bereits in seinem Wallet hat, ja, das ist, bleibt in seinem Wallet, das kann er nach wie vor ausgeben. Das heißt aber zumindest, dass der staatliche Eingriff, wenn er so drastisch erfolgt, nicht sofort und komplett ist. Ja, wenn ich nur noch Kreditkarte habe und nur noch mein Bankkonto habe und ich werde gesperrt, dann nehme ich den Bus nach Hause schon nicht mehr. Ja? Insbesondere, wenn ich kein Bargeld mehr habe. Das heißt hier, das, was ich als Central Bank Liability oder als E-Geld in meinem Wallet habe, das kann mir nicht genommen werden. Aber natürlich, das, wo ich die Verknüpfung mit dem Bankkonto habe, da kann natürlich zugegriffen werden. Das wollen wir in gewisser Weise ja auch. Ja? Aber es ist dann eben nicht so, dass der Staat sagt, heute, du wirst zensiert und morgen kann ich meine Stromrechnung nicht bezahlen, übermorgen erfriere ich. No? Das ist ja das Problem. Ja, wir wollen ja nicht, dass der Staat keine Eingriffsmöglichkeiten hat. Der soll ja seine Steuern erheben können. Ja, aber er soll eben die Sachen, die ich zumindest für den täglichen Bedarf mit mir rumschleppe, ja, da soll er keine Einsicht drauf haben und keine Zugriffsrechte haben oder Möglichkeiten. Genau.
Okay. erstmal vielen Dank für den Vortrag und ich bin beeindruckt, ehrlich gesagt, von diesem System. Das wirkt richtig mächtig auf mich. Ich frage mich gerade, kannst du noch mehr erzählen über den Hintergrund von dem Projekt, also über die Geschichte und welche Ressourcen ihr dahinter habt? Es wirkt so ausgefeilt und also beeindruckend aus meiner Sicht.
Also die Geschichte ist eigentlich, beginnt das sehr, sehr früh. Um 1989 herum hat ein Herr David Chaum, einer der ersten Top-Kryptografen der Welt, die technischen Grundlagen vorgeschlagen mit den blinden Signaturen. Und die haben damals eine Firma DigiCash gegründet und haben das versucht, kommerziell zu betreiben. Das Problem ist, Anfang der 90er, naja, Internet noch nicht so weit verbreitet, CPUs noch nicht so schnell und sie konnten kein Wechselgeld geben, damit auch keine Refunds, keine Boards handeln. Und dann hatten sie noch ein paar kleine Probleme, sie haben das Ding auch patentiert und nicht freie Software gemacht. Und dann wollten sie ihren proprietären Software-Stack, der noch nicht so gut funktioniert hat, für 500 Millionen verkaufen. Und dann haben die Leute gesagt, nö. So. Und mir war das alles bewusst, weil ich habe, als ich meinem ersten Semester Mathematik studiert habe, von dem System gehört. Das war 96. Dann habe ich aber gewartet, bis die Patente ausgelaufen sind. Weil solange es patentiert ist, damit freier Software irgendwas zu machen, wirst du irgendwie verklagt. Ja, und habe dann, als die Patente ausgelaufen waren, meine Studenten damals in München gesagt, hey, ich hätte gern ein System auf der Basis, aber es hatte eben das Problem, kein Wechselgeld und so weiter. Das müssen wir noch als erstes lösen. Und als dann der Florian Deutz sagte, ich habe da die Lösung für und ich sie ihm abgekauft habe, habe ich gesagt, ja gut, dann müssen wir es jetzt bauen. Ja, und sind dann eben nach INRIA in Frankreich gewechselt, mit dem Ziel, da ein Startup drauf auszubauen. Das wurde damals von INRIA ein bisschen unterstützt und von der Renewable Freedom Foundation. Und seit ich dann in die Schweiz gekommen bin als Professor, haben wir auch in der Schweiz zwei Investoren gefunden, die uns ein bisschen Geld gegeben haben und haben natürlich gleichzeitig auch EU-Gelder eingeworben. Also es ist nicht, dass die EU immer alles ablehnt. Gerade die Next Generation Internet-Initiative, sollten wir erwähnen, ist sehr gut. Ja, die fördert genau all die richtigen Projekte. Ja, danke, Jungs. Ja, aber natürlich ist es trotzdem für ein größeres Team immer schwierig, sowas aufzubauen. Und die Sales-Cycles gerade im Bankenbereich sind extrem lang, kann ich nur sagen. Also Banken oder Zentralbanken was zu verkaufen. Also schnell ist was anderes. Es läuft über beides. Also die Firma gibt einen Grant an die Hochschule, dass ich ein bisschen mehr Zeit auf das Projekt verwenden kann. Die Firma hat auch ein paar Entwickler direkt angestellt und dann haben wir ein paar Leute in der Community, die kostenlos arbeiten. Auch in der Firma ein paar Leute, die zum Beispiel mitarbeiten, ohne Gehalt zu beziehen. Also es gibt so eine Mischung. Ja, Leute, die bezahlt sind, Freiwillige, die mitarbeiten, Leute, die ihre eigenen Gelder eingeworben haben, erfolgreich, alles Mögliche. Komplette Mischfinanzierung, ja, und viel Freiwilligenarbeit natürlich auch.
Ich nehme zuerst die Leute, die noch keine Fragen gestellt haben.
Danke für den Vortrag. Aus Zentralbankperspektive, gerade Schweizer Zentralbankperspektive, war sicher in den letzten Jahren vielleicht eine Frage auch, kann man Zinsen, unter anderem Negativzinsen, jetzt in diesem System verlangen oder positive Zinsen?
Das ist eine sehr witzige Frage aus meiner Perspektive, weil wir hatten im Paper mit der Schweizer Nationalbank drinstehen, das System kann technisch auch Negativzinsen, weil man kann den Münzen ein Verfallsdatum geben, wenn man eine alte, bald verfallene Münze gegen eine neue umtauscht, kann man dann eine Gebühr draufziehen, die man als Negativzinsen betrachten kann. Und diesen Satz hat uns dann der Thomas Jordan rausstreichen lassen, das können wir in der SNB nicht publizieren. Also technisch geht es, aber man darf es in der Schweizer Nationalbank nicht sagen.
Weitere Fragen? Sonst habe ich gesehen eine zweite Frage.
Ja, mich nimmt noch Wunder. Hast du gesagt, ist es nur mit Währungen, mit Fiat? Also es funktioniert auch mit Krypto?
Ich habe gesagt, es braucht eine bestehende Währung, ein bestehendes System, was Geld generiert, zum Beispiel eine Zentralbank.
Ja.
Aber wir haben noch nicht öffentlich angekündigt, aber schon bereits im Betrieb einen sogenannten Depolymerizer. Ja, also Depolymerisierung ist das Zersetzen von langstreckigen Molekülen in Monomere. Ja, das ist unsere Technik, wie wir Bitcoin oder Ethereum auf Taler aufsetzen können. Ja,
aber
also technisch geht auch das, aber ich meine, dann hat man natürlich die Nachteile, dass Bitcoin existiert immer noch, ja, und will man das haben, ja, aber technisch geht es.
Meine Frage ist eigentlich, wie funktioniert denn in so einem Fall KYC?
Ah, ja, das ist sehr viel spaßiger. Also wir haben das in unserem Paper, was noch nicht publiziert ist, reingeschrieben. Natürlich kann ich nach wie vor theoretisch dann sagen, hier an der Stelle im System mache ich ein KYC. Erste Frage, wer ist zuständig? Wer setzt die Regeln für sowas wie Bitcoin global? Ja, also wenn ich keine nationale Währung habe, UNO? Keine Ahnung. Ja, schwieriges Problem. Zweites Problem, die ganzen Cryptocurrencies sind sogar nicht fungible. Das heißt, also wenn ich einen Euro oder einen Franken habe, ist der immer, das sind äquivalent. Ja, also wenn ich jetzt dir einen 10-Franken-Schein gebe und du gibst mir einen 10-Franken-Schein zurück, völlig egal. Ne? Bei Bitcoin ist aber sozusagen, habe ich ja die Genese, wo kommt das Geld her? Und wenn da jetzt irgendwann mal vielleicht irgendein Erpressungsfall in der Historie drin war, ist dieses Bitcoin vielleicht weniger wert, weil im Anti-Money-Laundering müsste ich das vielleicht flaggen und nicht rückerstatten. Und ab wann ist das jetzt relevant? Ab wie viel Prozent krimineller Aktivität, die nachweisbar ist? Ja, das heißt, da hat man so richtig Probleme mit dem AML-KYC-Zeug, weil wer ist zuständig, ab wann gelten welche Regeln? Das sind dann so die Probleme, die müssen dann die Blockchainer lösen. Ja, technisch geht es, sozial geht es natürlich nicht.
Okay, jetzt herzlichen Dank, wie angekündigt. Es gibt noch eine zweite Runde Fragestunde, aber außerhalb des Streams. Das heißt, ich möchte mich hier an dieser Stelle von allen Gästen im Stream verabschieden. Nochmal einen herzlichen Applaus an unsere Referenten. Wie stark war das Applaus-Level von der Online-Community? Gut. Okay, sehr gut. Jetzt noch ein bisschen Eigenwerbung. Wir gehen jetzt auch in die Sommerpause. Der netzpolitische Abend taucht Ende September wieder auf. Am Dienstag, 27. September und Donnerstag, 20. Oktober. Die Themen werden wir so schnell wie möglich bekannt geben. Folgt uns auf Twitter, lest unsere Blogs etc. Hier habt ihr gleich einen QR-Code, wenn ihr genau das machen möchtet. Wir haben einen Newsletter. Wir haben einen Podcast von der Digitalen Gesellschaft. Die nächste Folge wird am Freitag aufgezeichnet und am Sonntag ausgestrahlt. Wir sind schon fleißig am Themen sammeln. Und wie gesagt, auf Twitter und Instagram unter dem Handle @digiges_ca könnt ihr uns folgen und werden immer wieder live informiert, welches Thema wir als nächstes anpacken.